ist gut.
Shee.
Shee? Shee. Letzte Runde für dieses Mal. Leider lagen, das ist mir ausgekommen, die Retreat-Flyer lagen gar nicht da. Jetzt haben wir sie hingelegt. Also falls sich jemand wundert, warum wir sagen, es ist so toll, ins Retreat zu kommen und dann sind die Zettel nicht da, jetzt sind sie da. Ja, eine schöne Geschichte ist passiert und ich freue mich immer über schöne Geschichten, die geschehen. Ein Mann, der wohl aus Terlan stammt, richtig? Ja? Aber dann in einer anderen Gegend Italiens gelebt hat, ist sehr krank geworden. Wie alt war der? Der schaut nicht so alt aus. Ja, Mitte 60. Ist sehr krank geworden, Krebs und war klar, das geht nicht mehr lang. Ist dann, und der hatte eine Sammlung von Buddhas. Und hat einen Platz gesucht, wo seine Buddhas gut aufgehoben sind. Das finde ich schon mal wunderbar. Das ist nämlich auch sehr wichtig, dass wir all dem mit dem nötigen Respekt begegnen. Also auch wenn es sich um, natürlich ist es einfach eine Zusammenballung von Bronze und Farbe einerseits, und es ist die perfekte Manifestation und eine Tür zum Großen zugleich. Und dem Großen zollen wir den Respekt. Auch da wieder, es geht nicht um die Anbetung der Tür, sondern um die tiefe Referenz vor dem Letztendlichen in uns und im Ganzen, dann wir irgend sowas, sei es Figur, sei es ein Schmetterling. Genauso. So, und auf seiner Suche nach einem guten Platz für seine Buddhas kam der Mann bei Stefan vorbei, den hat er scheint im Internet wiedergefunden und hat mehrere gebracht oder den einen. Er hat, siehst du, wie so Thermas. Man muss die Schirren verteilen. Und hat diesen Bodhisattva zu Stefan gebracht. Und Stefan meinte eigentlich, es wäre ein Genresi, also ein Avalokiteshvara, also der mit dem Om Mani Padme Hum. Jetzt ist es so, dass dieser Mann vor 2 Tagen gestorben ist. Und dann schaut mich der Stefan so, was hätte ich den mitbringen sollen? Sag ich, ja, hättest du mitbringen sollen. Jetzt fahr und hol ihn. So. Und siehe da, es ist gar kein Genresi, es ist ein Vajrasattva. Also genau der Bodhisattva, der ja gerade unser Schutzherr hier auch ist. Und unsere Quelle. So. Schön, gell? Ja. Jetzt ist es so, jetzt haben wir hier langsam eine Überbevölkerung. Hier ist Namkei Norbu, von dem ich gestern erzählt habe, dass er bald sich in Regenbogen auflösen wird. Dann kam jetzt dieser Vajrasattva, der in der Obhut ist von Stefan, und dazu natürlich ein Bild. Ein wunderschöner Mann, der den gebracht hat. Dann sind gleich mitgekommen noch ein paar Menschen, die Stefan und manchen von uns auch nahestehen. Sagen wir, diese beiden jungen Damen, was, oder ist das dieselbe? Was ist denn mit denen passiert? Sprich ins Mikro.
Amen.
Oh. So. Und dann ist hier nochmal aufgetaucht Mandala, die aber selig ist. Da bin ich sicher. Aber alles so. Jetzt werden wir, weil das einfach so geschehen ist, jetzt, aktuell, hier, jetzt, immer, hier, jetzt, immer, 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 hier, jetzt, ist es natürlich das, was jetzt auch unsere Pflege und unseres Herzens und unseres Geistes bedarf. Und wir werden deshalb nochmal die neunfache Atmung der Reinigung machen. Wir werden dann ein kleines bisschen Vajrasattva Mantra machen, Om Bensa Sato Hum. Kennt es jemand noch nicht? Om Bensa Sato Hum. Om Bensa Sato Hum. Genau. Bensa Sato heißt Vajrasattva. Also heißt es Om Vajrasattva Hum. Om ist unendlich. Hum ist ein Donnerschlag. Und unendlich. So. Und Vajrasattva ist der Bodhisattva der Klarheit, der Reinigung. Und natürlich ist es oft nötig zu reinigen uns selbst, immer wieder. Also auch wenn ich gestern schon geduscht habe, oder sagen wir mal, wenn ich vorgestern geduscht habe, was mich angeht, dann könnte es dennoch sein, dass ich heute wieder duschen muss. Ja? So ist es auch in unserem Geist. Das ist auch ohne Ende. Immer wieder. Gut. Deshalb werden wir das alle machen. Und dann würde ich vorschlagen, dass jeder von uns auf seine Weise einfach ein paar Minuten der Hinübergegangenen gedenkt oder sie bebetet oder sonst wie damit umgeht, wie es gut ist. Ich auf meine, ihr auf eure, jeder so, wie es kann. Okay? Und auf jeden Fall geht der Segen in beide Richtungen. Immer. Ich erfahre ganz viel Segen oft von den hinübergegangen. Vielleicht mehr als die von mir. So. Zum Beispiel, also mein größtes Beispiel in der Richtung ist mein erster Schwiegervater. Der ist gestorben am 11. November 2006. Und er hat mich sehr geliebt und ich habe ihn sehr geliebt. Und unsere Liebe oder unsere Zuneigung bestand fort, auch nachdem mein erster Mann und ich uns getrennt hatten. Und dann irgendwann ist er 80 geworden. Dann, und er wusste, ich suche dringend einen neuen Partner. Und er ist 80 geworden und zum 80. habe ich ihm geschenkt ein gemeinsames Wochenende in Rom, weil er hat Rom sehr geliebt und wollte unbedingt nur mal hin, aber allein hätte er nicht mehr können. Also sind wir nach Rom geflogen und das war sehr schön. Und dann saßen wir zum Aperitif am Kolosseum und der gute alte Mann hat sich, das war Februar, mit seinem Wollmantel immer zu mir nach draußen gesetzt, weil ich bin ja immer draußen gesessen, damit ich rauchen kann. Und dann nimmt er meine Hand und sagt, weißt du, wenn ich ein bisschen jünger wäre, dann würde ich es probieren. Oh. Ja. Aber natürlich war das, also war nie was. Also um Gottes Willen, dass jetzt da nicht irgendwelche falschen. Nein, überhaupt nicht. Es blieb immer eine väterlich-töchterliche Beziehung im besten Sinne. Dann ein halbes Jahr später war es dann, wo er gestorben ist. Ich war zu dem Zeitpunkt in Berlin für Satsang und um 7 Uhr morgens ist er gestorben. Um 11 Uhr war Satsang und da saß dieser Typ da. Yep. 4 Stunden nur hat er gebraucht, der Gute. Ja, so war das. Also der Segen geht auf jeden Fall in beide Richtungen. Auch eine Tante vom Andreas, die ich eigentlich kaum kannte und die aber dann gestorben ist, eine Großtante. Und wir waren auf der Beerdigung und dann saß die ganze Verwandtschaft im Wirtshaus und es war hallo, hallo, hallo und wie das so ist bei solchen Leichenbegängnissen. Und irgendwann sage ich, und es ist dunkel geworden. Und dann sage ich zum Andreas, sag mal, hat eigentlich irgendjemand eine Kerze aufgestellt am Grab? Ist doch dunkel jetzt. Und mich hat es nicht mehr kalten da im Wirtshaus. Und dann sind wir zum Friedhof und dann war keine Kerze. Fand ich fürchterlich. Dann gab es auf diesem Friedhof auf dem Lande auch nicht so wie in München so einen Automaten, wo man Kerzen holen kann. Dann sind wir aber Gott sei Dank zwei alten Frauen begegnet, die einen Vorrat bei sich hatten für diverse Verwandte. Die haben uns dann eine Kerze abgegeben, haben wir die Kerze aufgestellt. Und, weiß nicht, glaube ein oder zwei Tage später ist was ganz Wunderbares passiert in meinem Leben, wo ich sicher bin, dass sie da mitgeholfen hat. So, ja, heute ist der Nachmittag der Geschichten, aber eigentlich immer, wenn es um unsere verstorbenen Liebsten und Freunde und so weiter geht, ist es die Zeit der Geschichten. Und wir können uns all diese Geschichten erzählen und wir merken, wie unser Herz dann, oder, mitgeht. Und gleichzeitig bleiben wir aber schön da. Ja? Das heißt, das ganze Geschichten erzählen und das ganze sich erinnern auch an das Vergangene geschieht dann innerhalb der Präsenz. Und wenn uns das gelingt, dass auch das Erinnern und das uns am Feuer erzählen innerhalb der Präsenz geschieht, dann ist es eine spirituelle Übung. Sonst ist es irgendwas anderes. Klar? So, in diesem Sinne machen wir uns daran. Und immer vor allem auch wissend, das sind, selbst wenn das ist eine junge Frau, aber die, die uns da menschlich betrachtet vorausgehen, sind immer unsere Ahnen. Die sind vorausgegangen. Ja? Diese braucht Respekt vor diesen Menschen. So, nun, den habe ich ja leider nur auf dem Handy. Da habe ich schon da. So. Und das ist jetzt der Fall, ihr Lieben, wo ich dich, Devaseto, bitte, ein Stück rauszuschneiden. Und zwar ab dieser neunfachen Atmung, weil das hatten wir auch schon mal jetzt in der Serie, bis zu dem, wo ich sage, bitte, Devaseto, schneide etwas raus. Und zwar einfach deshalb, weil ich, und auch auf dem MP3, bitte. Das muss man nicht da schon sagen. Und zwar in diesem Falle einfach deshalb, weil es eine ganz große Intimität hatte jetzt. Und ich mich nicht wohlfühlen würde, dann im Nachhinein so da von Leuten betrachtet zu werden, die ich gar nicht kenne. Also die ich natürlich kenne, weil es dieselbe Buddha Natur ist, aber die ich als Menschen nicht so kenne. Wie geht's euch da? Genauso. Okay. Einverstanden?
Ja.
Gut.
Also du sagst jetzt, wenn es wieder weitergehen soll, oder?
Es geht bereits wieder weiter, weil diese Erklärung ist ja wieder wichtig für die Menschen. Also bitte rausschneiden ab dem, wo wir anfangen mit der neunfachen Atmung, bis hin, wo ich quasi dich auffordere, etwas rauszuschneiden. Ja. Weil der Hinweis auf die Intimität mancher Dinge, der ist ja wichtig für und auch verständlich übers Video. Gut. Deine war das, gell? Danke. Wie geht's euch jetzt? Stefan, okay. Gut. Irgendwelche Geschichten, die es zu erzählen gibt? Innerhalb der Präsenz? Am Feuer des Herzens. Gut. Na, dann erzähle ich halt euch was. Was mir wichtig ist, noch auf jeden Fall euch rüberzubringen, ist eine der wenigen Dinge, die ich von den Menschen mir erbitte, die Schüler von mir sind und Schülerinnen, ist, zwei Gedichte auswendig zu lernen. Und das eine ist dieses von Padmasambhava, was total in der Tradition auch ist, durch deren Fenster wir gerade schauen. Im unendlichen Mandala des Raumes haben alle Phänomene leicht Platz. Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. Im unendlichen Mandala der Geistessenz haben alle Gedanken und Gefühle leicht Platz. Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite und Klarheit. So. So, was ihr jetzt, was ich da hinzufügen möchte oder euch aufmerksam machen möchte, ist, wenn wir sagen, im unendlichen Mandala des Raumes haben alle Phänomene leicht Platz, dann könnte es geschehen, dass wir uns dabei vorstellen, sowas wie ja, ein Raum und in dem Raum, völlig unabhängig vom Raum, gibt es dann so Kugeln und abgetrennte Sachen, die alle Platz haben und dazwischen ist dann wieder Raum. Ja? Das ist ja auch schon ganz schön und erleichternd, aber es ist es noch nicht ganz, weil all die Phänomene, die da im unendlichen Mandala des Raumes erscheinen und wieder verschwinden und alle Platz haben, sind natürlich jedes einzelne völlig ungetrennt von dem Raum, in dem sie sich befinden und aus dem sie kommen. Das heißt, ihr solltet euch das nicht so stark abgetrennt, begrenzt vorstellen, wenn geht. Genauso im Geist, im unendlichen Mandala der Geistessenz, haben alle Gedanken und Gefühle leicht Platz. Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. Und die Weite im Geist entspricht der Klarheit. Da ist immer noch Klarheit. Es ist aber nicht so, dass da ist Klarheit, dann kommt ein Gedanke, dann ist da wieder Klarheit und so, sondern die Klarheit ist der Raum die ganze Zeit. Während dem Gedanken, vor dem Gedanken, nach dem Gedanken. Sogar in dem Gedanken. Weil der Gedanke selbst und auch das Gefühl ja, nichts anderes ist. Wenn euch das zugänglich ist, Emma Ho. Wenn euch das oder dem einen oder anderen noch nicht ganz zugänglich ist, Emma Ho. Kein Problem. Weil ich weiß von euch und ich kriege öfter Feedback auch von Leuten, also die erst gesagt haben, die Düssel soll jetzt das auswendig lernen und dann irgendwann Jahre später meistens in Situationen, wo die Phänomene eher eng werden im Leben, dann schreiben sie mir, jetzt weiß ich, warum du mich gezwungen hast, das auswendig zu lernen, weil es rettet mich jetzt. Und das rettet offensichtlich in jeder Tiefe, in der man es durchdrungen hat. Also kein Problem. Aber diese Ungetrenntheit der Phänomene vom Raum und der Geistesbewegungen von der Klarheit des Geistes, die möchte ich euch gerne näher bringen, peu à peu. Darum geht's gerade. Okay. Wie geht's euch damit? Müde seid ihr. Im unendlichen Mandala der Klarheit, der Wachheit. Die Müdigkeit, das Phänomen Müdigkeit leicht Platz. gleich Platz. Da ist immer noch Bewusstheit. So, jetzt erzähle ich nichts mehr. Jetzt mache ich was. Ah? Welcher zweite Spruch? Ach so, aber jetzt ging es ja um das eine. Das zweite Gedicht, Parama.
Ich gehe gerne weiter.
Jetzt bist du vorgeprescht. Na, das weißt du doch noch. Vom Thich Nhat Hanh?
Ich weiß schon. Ja.
Berührst du die historische Dimension, hast du die letztendliche nie...
Stopp. Berührst du tief die historische Dimension, so findest
du dich in
wieder
der,
in der letztendlichen Dimension.
Berührst du die letztendliche Dimension, hast du die historische Dimension nicht verlassen.
Herzsutra, letztlich. Vielleicht kommt in 10 Jahren noch ein drittes dazu. Fragen, Berichte, Klagen, Jammern, Freudengeheul, Geschichten. Feedback, Kritik.
Das erste.
Gerne.
Danke.
Mache ich gerne. Ah, genau, das machen wir jetzt. Das Vajralit, genau dasselbe, was ich vorgelesen habe aus dem Buch, hören wir jetzt auf Tibetisch, gesungen von Chaktuk Tulku. Wunderschön. Und ihr achtet wieder, wir verstehen da natürlich kein Wort. Aber auch da geht es um den Klang. Überhaupt geht es bei den Vajra-Liedern, egal in welcher Sprache sie erklingen, um den Klang und um die Resonanz.
Oh.
Verstanden? Resonanz? Resonanz?
Ja. Ich habe da eine Geschichte.
Ah, erzähl.
Steht eigentlich auch im Buch. Aber 1984 war ich das erste Mal in Indien und da war ich in Ladakh. Und wir haben die Klöster besucht, tibetische Klöster, mein damaliger Freund und ich. Und dann waren wir in Dikse, heißt das? Und haben das Kloster besichtigt. Und als wir zurückgegangen sind, hat uns ein Mönch, weil da gibt es das Kloster mit dem Klosterhof, und die Mönche, die wohnen in Häusern, die kleben so am Hügel. Und die wohnen ein bisschen außerhalb, aber um das Kloster herum. Und da hat uns ein Kloster so eingeladen, zu ihm zu kommen. Und den haben wir dann in seinem Haus besucht. Nur wir, es waren mehrere Touristen, aber uns zwei. Und Bodhisattva hat uns Buttertee angeboten und uns aufgefordert, uns hinzusetzen. Und dann hat ein Buch geholt mit losen Blättern, das hat er aufgeblättert und dann hat er uns vorgesungen, so wie hier. Keine Ahnung, was er gesungen hat. Also hat mich tief berührt und diese Resonanz ganz lange begleitet.
Genau. So kehrt. Ja. Kompa. Passt ja.
Ja, ich, du weißt ja, in München habe ich so erzählt über die Wichtigkeit zur Heilung, zu meiner Heilung von Atmung, Körper, Gewahrsein. Und du hast das so genannt wie ja, danke für deine Zeugenschaft oder Zeuge zu sein. Und ja, das dadurch, dass ich bei diesem Verband auch mitarbeite, der sich eben um psychisch kranke, betroffene Angehörige kümmert, bin ich angefragt worden, ob ich, weil ich ja auch einmal Suizid gemacht habe, ob ich, und da gibt es den Suizidtag, bei uns sind's in Südtirol ungefähr 55, die sich jährlich umbringen. Und da wurde eine Sendung gemacht, so 20 Minuten lang. Und da habe ich auch in dieser Sendung gesprochen, als Betroffener, dann Angehörige, auch eine Angehörige, dann eine, die in der Notfallseelsorge auch tätig ist und so weiter. Ja, und das hat ziemlich eingeschlagen. Also ich habe ganz viel Resonanz, weil man von Resonanz her erfahren und viele haben mich daraufhin angesprochen. Und dann war noch etwas, es war ein Kongress der Psychiater, und zwar von Italien, Österreich und Deutschland. Und da waren so circa 130. Und da habe ich auch gesprochen, wow. So eine halbe Stunde. Und bei mir, ich tue mir wahnsinnig viel, ich kann mich nicht vorbereiten. Ne? Das heißt, aber ich habe das oft durchgedacht, was ich alles sagen will. Und dann bin ich eigentlich ans Podium rauf und habe dann auch hingewiesen, was mir Heilung verschafft hat. Einmal diese Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, dann die Meditation. Und habe das einfach so berichtet. Und ich muss ehrlich sagen, die Leute waren hin und weg. Die sind fast vor mir gekniet. Nein, das war wirklich, die Dolmetscher kamen noch, mir zu gratulieren und so sagen. Gut, es war auch so, dass die anderen Vorträge wirklich alle so wissenschaftlich waren und so weiter. Und bei mir ist halt so eine Betroffenheit. Und es ist schon meine Gabe auch, so vor mehreren zu sprechen. Auch wenn das sind 130 Leute gewesen, das ist nicht. Aber was ich das erste Mal getan habe, ist, mich völlig dieser Intuition überlassen. Und das mit Freude. Und das hat wirklich bewegt. Also die Leute sind danach gekommen, scharenweise, und haben mit mir geredet und so.
Schön.
Aber war auch schön, dass das auch sozusagen irgendwie in Vorbereitung war. Als ich eben draußen war, haben wir genau dasselbe besprochen. Ne?
Genau.
Und dann habe ich mir auch gesagt, das ist es. Das ist auch jetzt meine Aufgabe. Und ich wollte, das habe ich schon vom Anfang an gleich gesagt, ich möchte Ihnen einfach nur mitteilen und Ihnen ganz eindringlich bewusst machen, was eigentlich eine psychische Krankheit, eine Ausnahmeerscheinung gegenüber von körperlichen Krankheiten auch ausmacht. Und das in aller Eindringlichkeit über diese Schwere für die Betroffenen und für die Angehörigen. Ja. So war das.
Kannst du das in einem Satz erklären?
Was denn?
Was es ausmacht, die psychische Krankheit?
Es ist ein Ausnahmezustand und es ist eine Verzerrung der Wahrnehmung, in die man dann wirklich voll hineingezogen wird. Die Depression, wo einfach die Energie nicht mehr da ist, bloß die Gedanken nur mehr ins Negative gehen. Manie ist auch ein Verselbstständigen der Gedanken, wo man nicht mehr hinterherkommen kann. Ja, das ist es. Und man versteht sich selber nicht und die anderen verstehen einen nicht. Es ist also das Chaos.
Und der Weg?
Der Weg ist bei mir so gewesen.
Also, auch so schön kurz
ja.
und knapp?
Der Weg war, die Gedanken und Gefühle nicht zu ernst nehmen, sondern Abstand zu gewinnen davon und sie kommen und gehen lassen und im Fokus des Atmens. Mhm. Und mir hat der Atem und das Körpergewahrsein praktisch herausgeholfen aus der Depression, aber auch abgehalten von der Manie.
Das heißt, deine Krankheit ist eine bipolare Störung.
Ja, ja, genau.
Okay. Weswegen du auch jetzt über den psychotischen Formenkreis nichts sagen kannst, macht nichts.
Das kann ich, weil ich praktisch da hineingeraten bin.
Auch?
Ja.
Was ist denn Psychose in deiner Sicht?
Eine Psychose ist einfach wie ein schlimmer Albtraum, nur dass man dabei wach ist.
Super formuliert. Wow. Merkt ihr, wie nah das ist an dem, wie man selber Samsara erlebt? Und du bist ja Mensch, du warst ja auch in der Klinik und du hattest medikamentöse Behandlung und so weiter.
Elektrokonvulsionstherapie,
die ganze Latte rauf und runter.
Aber
und merkt ihr auch, also die da waren, als ich das Stück vorgelesen habe von Namkei Norbu über die Unzufriedenheit und was es eigentlich ist und wie man rauskommt. Das hast du mitgekriegt, oder, wie ich das gelesen habe?
Das war ja gestern, oder?
Freitag, glaube ich.
Na, Freitag, da war ich da, ja.
Ich lese es dann nochmal vor. Das ist genau dasselbe, was du sagst. Jetzt für deinen Fall und deine Erfahrung.
Ja, ich habe die Erfahrung, es trifft sehr vieles.
Ja.
Also, und ich habe mir nie gedacht, dass ich jemals so eine Fülle erleben kann, die aber durchzogen ist, nicht mit einer Aufgeregtheit und einem, ja, wann falle ich wieder raus aus der Fülle, sondern ich weiß, seit 2 Jahren fliege ich nicht mehr raus.
Mhm.
Und früher bin ich nach einem Monat, maximal 1,5 Monate, immer wieder rausgefallen.
Das heißt, du hast jetzt die Fülle gefunden in dem, was sich nicht bewegt.
Richtig, ja. Unbewegte, ja. Mhm. Deshalb gefällt mir auch diese Sprache, nicht, von dieser unbewegten Stille, von diesen, ja, wie gestern auch dieses,
am Freitag. Mhm. Am Freitag.
Am Freitag, da, was du vorgelesen hast, da. Wo ich mir gesagt habe, das hänge ich mir über.
Ah, genau das. Na gut. Das ist dasselbe, was wir jetzt gerade auf Tibetisch gehört haben.
Ja, gut. Jetzt weiß ich es.
Ja. Auch schön, Gompa. Für uns alle schön. Weil ganz viele von uns haben es ja mitgekriegt. Auch die anderen Zustände.
Aber schön eigentlich, dass ich ja immer wieder kommen konnte, auch da und auch in diesen Zuständen.
Immer.
Das hat mich das hat mich nicht abgehalten. Weil sonst ist ja oft so gewesen, dass ich sonst nirgendwo hin mehr bin. Aber da bin ich trotzdem oft hernach.
Das ist mir eine Ehre.
Ja.
Wow.
Mich hat jetzt gewundert, dass du nicht Pia als deine Lehrerin oder über ihre Präsenz oder irgendwie auch erwähnt hast in der Heilung, dass es dir geholfen hat, heil zu werden. Gerade. Ja, weil du hast doch gerade aufgezählt, was dich heil gemacht hat.
Ja, aber das ist für mich sowieso klar. Ich glaube schon, die Komplimente habe ich jetzt schon gemacht und auch draußen in München, weiß ich, haben wir ja auch noch. Also dann, damit erkläre ich ganz deutlich, ich bin Schülerin von Pia und zwar bin ich schon im ersten Wochenende bin ich nach vorne gekommen und sagt, ich will in die Schülerschaft eintreten. Und Pia sagte, wie so schnell? Ich kenne dich doch gar nicht so. Dann sage ich, ja, ist ja auch kein Problem, wir können es ein anderes Mal machen. Dann sagte sie, nein, ich werde schon beim Café den Namen dann irgendwie ausdenken. Beim Café. Und dann am Sonntag bekam ich den Namen Gompa und das ist ja so interessant. Gompa, erstens gefällt mir klanglich der Name, zum Zweiten war ich schon einmal in einem Weltkloster auf Zeit, und zwar bei Graf Dürkheim, wo ich circa 1,5 Jahre war in Rütte, aber das wusste die Biar ja nicht. Aber das sind so schöne Zufälle, wo man dann sagt, die passen einfach. Also ich habe schon eine Affinität überhaupt zur Religiosität, zur Religion. Ich war Messdiener, war Landesleiter der katholischen Jugend und immer im ganzen System drinnen. Und insofern Klöster kenne ich in und auswendig auch. Nicht? Aber eben, man kann etwas mitmachen und man kann einfach nicht reinkommen in diese Tiefe. Und die bin ich schon, auch durch die Pia, sei noch einmal erklärt, geschafft.
Ja, danke.
Wir sind uns so selbstverständlich, weißt du, Devasetu, dass wenn wir dann miteinander reden, er sich gar nicht bemüßigt fühlt, mich überhaupt zu erwähnen. Das ist, glaube ich, der Grund. Und das ist ja auch 12, 13 Jahre her. Ich weiß es. Das ist lang schon, ganz lang. Und Gompa habe ich dich natürlich nicht genannt, weil du schon mal in einem Kloster warst. Sondern wenn ich jetzt zu dir Gompa sage, dann sage ich ja, du bist dein eigenes Kloster.
Und du hast sogar gesagt, also normal ist im Kloster, wo man sich ganz zurückziehen kann und die Spiritualität pflegen. Und du sagtest, es geht aber jetzt darum, in dieser Welt nicht in die Klöster zu ziehen, sondern die klösterlichen Tugenden, Eigenschaften und so weiter hinaus in die Welt zu bringen.
Richtig.
Und das hat mir gut gefallen auch, ja.
Und das tust du auch?
Ja, in diesem Sinn schon, ja.
Genau.
Weil ich bin schon, dadurch, dass ich mich leicht tue mit Menschen und einigermaßen auch rhetorisch gut erklären kann, die Sache, hört man mir natürlich zu auch und ja, passt.
Wunderbar. Ja. Aber trotzdem danke, Devasetu. Ich glaube, dass es für Leute draußen, für die du ja hier bist, wichtig ist. Ja. In die Klangschale getreten. Wenigstens kein Fettnapf. Ach, schön. Und bei mir ist es so, nicht nur musst du dir nicht deine Haare abschneiden, um ein Buddha zu werden. Es braucht erstmal überhaupt keine Voraussetzung. Außer den tiefen Wunsch und die Bereitschaft, sich wirklich darauf einzulassen. Es geht nicht mit nur den großen Zeh ins Wasser stecken. Davon ist noch niemand nass geworden. Es braucht Bereitschaft, es braucht sich einlassen und die Ausrichtung, eine gute Motivation. Aber sonstige Voraussetzungen nicht. Also ich hätte nie gesagt, zum Beispiel zu dir, erst muss jetzt mal die Sache da geheilt werden und dann schauen wir. Nein. Deshalb konntest du auch immer kommen. Und deshalb ist es jetzt heil. Und jetzt ist es heil.
Im Kommentar, das war so spannend, weil das war Redakteurin und so, und da sagten sie, ja halt, trotz dieser ganzen, weil ich bin ja wirklich lang und viel in der Psychiatrie gewesen und so weiter, dann hat sie gesagt, und, sagt sie, eigentlich, dass Richard Sandler und so weiter noch auf dieser Erde, weil noch lebt, gleicht einem Wunder. Und das noch größere Wunder, wie er jetzt sozusagen im Leben steht. Ne? Also weil geheilt, da bin ich immer vorsichtig, ich nehme ja noch Tabletten und so weiter, was ja auch wichtig ist und so weiter. Rein medizintechnisch, also praktisch schulmedizinisch, wäre ich auch erst geheilt, wenn ich keine Tabletten mehr nehme. Aber das ist für mich nicht das Problem. Also dieses innere Heilsein spüre ich. Die Tabletten sind halt die Krücke auch. Ne?
Ja, sehe ich genauso. Gut, deshalb natürlich jetzt doch nochmal das Lied des Vajra. Also übersetzt aus der Sprache der Dakinis in die Sprache der Tibeter, dann in die Sprache der Engländer und jetzt in unsere Sprache. Später. Ungeboren. Dennoch fortdauernd, ohne Unterbrechung. Weder kommend noch gehend. Allgegenwärtig. Höchster Dharma. Unveränderlicher Raum. Frei von Bezeichnungen. Aus sich heraus befreit. Nochmal aus sich heraus befreit. Liberator. Vollkommen unbehinderter Zustand. Bestehend seit Anbeginn. Falsch. Bestehend ohne Anbeginn. Da ist es fürs erste Mal. Selbst erschaffen. Jenseits von hier und da. Ohne Negatives das abzulehnen, noch Positives das anzunehmen wäre. Unendliche Weite, die alles durchdringt. Unermesslich und grenzenlos, ohne Fesseln, ohne etwas, das aufzulösen, noch etwas, von dem man sich befreien müsste. Gegenwärtig jenseits von Raum und Zeit. Bestehend ohne Anbeginn. unermesslicher innerer Raum. Erstrahlend voll Klarheit. Wie Sonne und Mond. In sich selbst vollkommen. Unzerstörbar wie ein Mantra. Fest wie ein Berg. Rein wie ein Lotus. Stark wie ein Löwe. Unvergleichliche Freude. Über alle Grenzen hinweg. Erleuchtung, Gleichmut, Gipfel des Dharma, Licht des Universums, vollkommen ohne Anwecken. Wow. Werde ihm heiß beim Übersetzen. Noch Wünsche? Ach ja, richtig. Damit du auch noch mal gucken kannst, ob Namgyel Norbu dasselbe meint wie du. Also, gerade eben haben wir gehört das Lied des Vajra. Dann kommt die Tatsache, dass es in der Natur liegt, des Letztendlichen sich permanent zu manifestieren in all den Phänomenen, die wir kennen im sogenannten Innen und sogenannten Außen. Das heißt ja, dass auch alle Zustände, die du je erfahren hast oder sonst jemand, letztendlich eine Manifestation des Göttlichen waren und sind. Ja? Es liegt in der Natur des ursprünglichen Zustands, sich in Form von Licht zu manifestieren, welches wiederum seinen Ausdruck in den fünf Farben findet, den Essenzen der Elemente und danach dann in allem, was uns begegnet. So. Entstehen die Elemente und die Körper und überhaupt alles. Das Universum wird somit als spontan entstehendes Spiel der Energie des ursprünglichen Zustands angesehen. Als solches kann es von demjenigen genossen werden, der mit dem ihm innewohnenden wesentlichen Zustand verbunden bleibt. Und damit in dem sich selbst befreienden und in sich vollkommenen Zustand ist, im Zustand des Dzogchen. Und jetzt kommt mit dem. Wenn aber der Einzelne durch grundlegende Fehlwahrnehmung der Wirklichkeit in die Verwirrung des Dualismus gerät, wird das ursprüngliche Bewusstsein, das tatsächlich die Quelle aller Erscheinungen ist, quasi verdunkelt. Quasi verdunkelt.
Perplex.
Ja. In seinen eigenen Projektionen gefangen, hält dann der Einzelne die Manifestationen seines eigenen reinen ursprünglichen Gewahrseins für eine äußere Realität, die getrennt von ihm existiert. Diese versucht er dann ohne Unterlass, jedoch letztlich ohne Erfolg, zu manipulieren. Im vergeblichen Versuch der ständigen Unzufriedenheit und dem Unbehagen, welche die unausweichliche Erfahrung der Verdunkelung des reinen Gewahrseins ist, ein Ende zu bereiten. Das Gefühl der grundlegenden Unzufriedenheit, das man im Sanskrit Dukkha nennt, welches unvermeidlich durch die Verblendung des Geistes entsteht, besteht weiter fort. Ganz egal, wie erfolgreich sich jemand im Umgang mit der Welt in materialistischen Begriffen erweisen mag. Der Satz ist noch nicht ganz fertig, solange bis die Erfahrung des ursprünglichen Zustands wiedererlangt wird. Tapfer. Schwer zum Übersetzen, ha? Ja. Glänzend, ha? Diese Bandwurmsätze. Sì, ma forse è scritto in italiano. Primo, perché Jogial Namkai Norbu era un professore a Napoli. Io penso che questo libro esista in italiano, sì, è interessante. Entschuldigung. Ah. Ja, ich glaube, wir lösen uns demnächst in Wohlgefallen auf. Gibt's noch irgendwas? Zweifel? Also der Moment der Wunscherfüllung ist jetzt vorbei. Jetzt ist noch mal kurz die Zweifelfresserin da. Gibt's noch was?
Man darf ja
Schicken der Pierre, falls die Zweifler erst nächste Woche kommen.
Ja.
Ja. Aber nur 3 Zeilen.
Ja, genau. Kürzen, kürzen, kürzen. Ja, 4 sind auch okay. Aber möglichst nicht solche. Ja, dann nochmal Punkt 3, Garab Dorje, weil das kommt jetzt für uns alle. Ich lese es nochmal. Punkt 3, ist ja auch interessant, in dieser, wie es der Namkwai Norbu schreibt, wird es von Punkt 1 bis zu Punkt 3 immer länger, die Erläuterung. Und das Interessante gleichzeitig ist, dass Schüler wollen permanent die direkte Einführung in die wahre Natur der Wirklichkeit. Also mehr, mehr, mehr. Nochmal lesen, nochmal lesen. So. Das ist aber eigentlich das, was, das geht so. Habt ihr auch gemerkt teilweise das Wochenende. Das, was mehr Intention und mehr Zeit und mehr insgesamt braucht, ist Punkt 2, nicht im Zweifel zu verharren, wenn er denn auftaucht. Und insbesondere Punkt 3, im Zustand fortfahren. Also dabei bleiben, habe ich das genannt. Der Schüler bemüht sich, zu jeder Zeit im Zustand der nicht-dualen Kontemplation fortzufahren, dem ursprünglichen Zustand, so lange, bis sich jeder Gedanke oder jede Erfahrung spontan in genau dem Moment selbst befreit, in dem er oder sie erscheint, ohne dass irgendeine Anstrengung notwendig wäre. Ich gebe ihr nachher den Text nochmal. Dabei verdeckt nichts mehr den wirklichen Zustand des Einzelnen. Man macht weiter bis zur vollkommenen Verwirklichung. Siehe Seite 157. FF, 157, FF, 157, vollkommene Verwirklichung. Also, nicht lang zaudern. Immer möglichst gleich. Mhm.
Den Anfang des Gedankens wahrzunehmen. Wenn es ein bisschen läuft, dann merke ich, aha, da bin ich jetzt drin. Aber gleich am Anfang, das geht einfach nicht.
Also, man könnte sagen, dass dir der Gedanke, also deinem individuellen Bewusstsein, der Gedanke als Gedanke ja erst erscheint in dem Moment, wo du es merkst.
Ja.
Und dann darfst du nicht mehr zögern.
Und dann darf ich nicht mehr zögern.
Ja.
Aber dann ist er manchmal schon eine Zeit lang gelaufen.
Dann ist es im Sinne der Uhr eine Zeit lang gegangen. Im Sinne der offenen Weite ist es genau dann jetzt. Also bitte dann keine weitere Zeit verschwenden durch Bedauern darüber, dass du es nicht früher gemerkt hast. Das muss dann nicht mehr sein. Sondern in dem jetzt, wo es dir klar ist, da durchschneid die Wurzel. Das hat natürlich auch einen schönen tibetischen Namen, den dir dein Sohn sagen kann. Aber dieses Spontane, sofort, wenn es dir klar wird, sich spontan sich selbst befreien lassen. Indem du es wiederum erkennst als das, was halt jetzt gerade ist. Auch die Verzögerung, die du da beschreibst, ist ein solches Phänomen. Verstehst du? Auch das. Schauen, ob ich euch noch ein... Nee, das geht jetzt nicht. Ein kurzes Lied lese ich euch noch vor, das auch im Sommerretreat entstanden ist. Und das ist ein Lied, das viel mit uns zu tun hat, weil es da um eine Frage ging, die ja immer auftaucht, zumindest hier in unserer Kultur, das ist die Frage nach dem Sinn. Ja, aber warum und warum und warum, fragen sie immer. Und vor allem, warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Und warum? Und so. Kennt ihr diese Fragen? Gut. Ja. Deshalb ist dieses Lied überschrieben mit Warum. Offene Weite, strahlend klar, sich selbst bewusst, Kreativität einschleudernd in ewigem Reigen. Einsame ist dabei, er ist ungetrennt vom Ganzen und doch fähig zu staunen, fähig zu lachen, fähig zu lieben und fähig zu trauern, zugleich ungetrennt, rein, jetzt, immer, immer hoch. Man könnte auch drüber schreiben, statt warum Menschen oder wir. Ja. Die habe ich geschrieben. Also wenn ich aus diesem Buch vorlese.
Einsame.
Einsame ist dabei. In diesem Einschleudern der Kreativität. Das gefällt dem Poeten. Ja, weil mir das immer ganz wichtig ist, dieses, und es gibt ja nicht wirklich das Wort dafür, dass diese permanente Kreation hineingeht. Nach innen. Nicht hinaus. So, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und hoffe, euch die einen oder anderen Weihnachten zu sehen, wo wir dann tiefer damit tauchen können. Und ansonsten bin ich wieder hier im März. Da sind wir wahrscheinlich auch immer noch bei dem Fenster, weil es ein großes Fenster ist. Und da gibt es dann auch wieder, so wie in diesem Frühjahr auch, erst das Wochenende hier und dann das Wochenende drauf einen Praxistag in Terlan. Ab Sonntag drauf. Mit wahrscheinlich Essen bei Zilli. Parama?
Wir freuen uns, wenn viele helfen.
Ja, ein paar Leute bräuchte man noch. Aber es wird nicht schlimm. Easy. Okay. Namaste.